Und alle schauen und hören erwartungsvoll neuen Erkenntnissen entgegen. Und die erwarten wir heute und erhoffen uns heute Morgen von Egon Garstig, den ich kurz einführen darf. Egon Garstig ist Diplom-Sozialpädagoge, er lebt und arbeitet als analytischer Psychotherapeut in eigener Praxis in Zürich und ist damit verbunden eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut. Er ist auch ausgebildet in körperorientierter Psychotherapie. Er ist außerdem Ausbilder und Supervisor am psychoanalytischen Seminar in Zürich und Supervisor an diversen Kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen. Und er ist Autor von Fachbüchern und Fachartikeln. Ein Schwerpunktarbeitsgebiet von Egon Garstig ist die fokussierte therapeutische Arbeit mit Paaren, die während der Schwangerschaft und in der neuen Lebensphase als Eltern von Babys und Kleinkindern in Schwierigkeiten geraten und Traumatisierungen erleben. In diesem Therapiebereich hat er im Rahmen seiner Tätigkeit in der Institution Mütterhilfe Zürich die sogenannte Elternschaftstherapie entwickelt, die einen Weg aufzeigt, wie jungen Familien und insbesondere jungen Vätern geholfen werden kann. Egon Garstig ist damit prädestiniert für den heutigen Vortrag über die Elternschaftstherapie psychodynamisch orientierte Entwicklungshilfe für Triangulierungsräume. Ich freue mich darauf und mit Ihnen auf einen lehrreichen und spannenden Vortrag. Egon Garstig.
Vielen Dank, lieber Rudolf, für diese tolle Einführung und Vorstellung. Du hast mir jetzt schon einiges weggenommen, aber ich bin froh darüber, dass du die Elternschaftstherapie so hervorragend schon mal ein Stück weit eingeleitet hast hier. Und dann lege ich mal los. Dankeschön. Und Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Und ich bin doch froh darüber, dass einiges geschafft haben, pünktlich um 9 Uhr hier zu sein. Vielleicht noch vorweg. Ich bin also nicht allein dafür verantwortlich, nicht, dass ich jetzt Ihnen hier auf diesem Kongress, wo Sie ja vieles über Kinderpsychotherapie und Jugendlichenpsychotherapie hören wollen, ich bin nicht alleine dafür verantwortlich, dass ich jetzt auch noch was über die therapeutische Arbeit mit Eltern und dann auch noch über sogenannte Elternschaftstherapie hören. Denn ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Veranstaltung in Deutschland und da kam ein Kollege von Ihnen, ich weiß nicht mehr den Namen, aber er sagte dann: Mein Gott, Herr Garstig, wir haben doch schon genug zu tun mit der schwierigen, herausfordernden Arbeit mit den Kindern. Jetzt wollen Sie auch noch, dass wir therapeutische Elternarbeit machen. Ist das nicht einfach zu viel? Müssen wir das denn nicht doch den erwachsenen Psychotherapeuten lieber überlassen? Und erlauben ist auch nicht schlecht, Okay. Weil das ja wirklich ein wichtiges Thema ist, auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie, auch wenn Sie sich vielleicht nicht dafür entscheiden sollten, nach meinem Vortrag auch sich noch vielleicht spezifisch fortzubilden für dieses wichtige Thema Elternschaftstherapie, denke ich, ist es für Ihre therapeutische Arbeit begleitend zur Kinderpsychotherapie vielleicht doch wertvoll, wenn Sie das einige oder andere hier heute erfahren. Und deswegen erlaube ich mir, einen kleinen Rückblick zu machen. Also Sie haben jetzt ja schon ein bisschen gehört, dass das in der Stiftung Mütterhilfe gegründet wurde, die Elternschaftstherapie. Die habe ich in Zusammenarbeit mit Sozialarbeiterinnen, die auf der Beratungsstelle schon lange arbeiteten, auf dem Platz Zürich, habe ich diese Elternschaftstherapie entwickeln dürfen. Und vor allen Dingen, wer sich auch immer sehr dafür interessierte auf dem Platz Zürich, das waren Hebammen. Und es waren Mütter- und Väterberaterinnen, die immer mehr auch in der Zusammenarbeit mit uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ein Feeling dafür entwickelten, eine Sensibilität dafür entwickelten. Ui, was kann aber auch Vätern passieren? Was kann Männern passieren kurz nach der Geburt, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten des Kindes? Sie sehen hier schon, jawohl, da kommt das Stichwort Prävention von Gewalt in der frühen Kindheit. Das war ein ganz wichtiges Ziel dieser Institution Stiftung Mütterhilfe. So in den 80er, 90er Jahre wurde man in der schweizerischen Bevölkerung doch ziemlich geschockt durch Fälle von starker Kindesmisshandlung, überforderte Väter, die ihre Kinder schüttelten und zu Tode schüttelten. Und das hat dann auch in dieser Institution mit der Hilfe einiges ausgelöst an Motivation, darüber nachzudenken, wie könnte man noch früher Paare erreichen in dieser so wichtigen Lebensphase für Kinder, damit eine biopsychosoziale, gesunde Entwicklung überhaupt möglich ist. Und es war uns wichtig, dass wir dann spezifisch auch Väter dafür fit machen, dass sie diese berühmte Triangulierungskompetenz auch wirklich entwickeln können. Sie haben gestern von Arne Burchardt darüber etwas gehört. Ich komme nachher noch ein bisschen darauf zurück, was man darunter noch vielleicht konkreter sich vorstellen kann, wie man Väter für eine Triangulierungsarbeit noch fitter machen kann. Und natürlich ist es wichtig, dass wir uns kurz auch noch dem Diskurs der psychoanalytischen Elternarbeit parallel zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zuwenden. Ich mache einen kleinen Rückblick auf die Geschichte der Elternarbeit in der Kinderanalyse. Was war am Anfang? Die ersten Pioniere wie Melanie Klein und auch Anna Freud, vielleicht ein bisschen weniger, aber Melanie Klein war ja eine wichtige Pionierin, Sie haben das gestern gehört von Arne Burchardt. Aber diese ersten Pionierinnen, die hatten zum Teil wirklich auch Angst. Angst davor, dass wenn sie sich intensiv auf einen Kontakt einlassen mit den Eltern, dass das die eigentliche spezifische Übertragungs- und Gegenübertragungsarbeit mit dem Kind stören könnte. Also es ist ganz wichtig, man kann sich ja fragen, ob nicht so manche Kolleginnen und Kollegen von uns ein Stück weit noch dieses Erbe in uns tragen, nämlich die Angst von den Pionieren, dass unsere Arbeit vielleicht zu sehr gestört wird, wenn wir uns auch auf eine intensive Arbeit mit den Eltern einlassen. Es kann schnell zu einer unkritischen Identifizierung auch mit dem Kind kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns zu sehr identifizieren mit dem Kind, dann übersehen wir eventuell ja doch die schweren Loyalitätskonflikte, die ein Kind geraten kann, wenn es sich sehr wohl fühlt bei dem Psychotherapeuten, bei der Psychotherapeutin. Und wenn wir dann kein Arbeitsbündnis haben mit den Eltern, dann drohen doch einige Schwierigkeiten, auf die Behandlung zuzukommen. Für das Annehmen des Überrumpeltwerdens möchte ich Ihnen gerne ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Praxis erzählen. Ich war damals noch ein, was ist ein 35-jähriger Mann, mitteljung, mittelalt, also ich war so 35 Jahre alt. Und ich arbeitete zu der Zeit in einem Sonderschulinternat der Stadt Zürich. Und da war es meine Aufgabe, dass ich mit allen Kindern, die auf meine Wohngruppe kamen, dass ich mit denen Abklärungsgespräche führte, dass wir dann auch im interdisziplinären Kontext noch genauer sehen konnten, was soll da eigentlich jetzt gemacht werden mit dem Kind. Und das denke ich jetzt an einen Jungen und an eine Familie. Ich nenne den Jungen jetzt mal Martin. Der war zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt. Und es war insofern eine heikle Aufgabe, weil der Junge hat sich von älteren Jugendlichen dazu verführen lassen, die Gräber auf einem jüdischen Friedhof zu schänden. Und das war eine heikle Geschichte. Und da hatten wir jetzt einen besonderen Auftrag auch in unserer Institution, damit ganz besonders feinfühlig und sorgfältig umzugehen. Ich war natürlich ein bisschen auch nervös vor diesem Elterngespräch, vor dem ersten Abklärungselterngespräch. Und dann passierte mir etwas, was, glaube ich, vielen jungen Kolleginnen und Kollegen passieren kann, nämlich ich wurde sehr stark überrumpelt. Wodurch? Die Mutter war sehr bereitwillig, einige so anamnestische Daten mir zu erzählen. Und dann kamen wir an einen heiklen Punkt. Wir kamen an den Punkt, an dem die Mutter anfing, von ihrer eigenen schwereren psychischen Krise, die sie ein paar Jahre vorher hatte, zu berichten. Ich dachte, ja, wunderbar, das wird ja hier offene Gesprächsatmosphäre. Plötzlich steht dieser Mann auf, so ziemlich, bestimmt 20, 30 Zentimeter größer als ich, Hühne von Kerl in einer Lederjacke und einiges älter auch als ich zu dem Zeitpunkt. Er war, glaube ich, mindestens 15 Jahre älter und meinte dann, und ich muss Ihnen das jetzt einfach mal ein bisschen erstmal in Schweizerdeutsch bringen, ich übersetze es dann nachher. Stopp, was machen Sie da? Das ist doch verdammt privat, nicht Pirat. Sehen Sie, jetzt kommt der nächste Verschrecker noch. Mein Gott. Also, quasi, was bin ich für ein Freibeuter da? Was hole ich da für Informationen raus da aus der Familie? Nein, aber was natürlich im Raum stand, war eine ungeheure Scham, oder? Und dieser Vater wollte das jetzt kontrollieren und meinte dann noch weiter, stopp, das ist sehr, sehr privat. Was machen Sie überhaupt mit den Sachen? Gott sei Dank hatte ich keinen Laptop da stehen und ich glaube, ich hatte damals auch noch gar keinen Laptop, aber er hatte Angst davor. Ich arbeite selber bei der Stadt und ich weiß, das wird jetzt heutzutage alles erfasst. Was ist damit los? Was passiert mit den Aufzeichnungen, die sie da vornehmen? Ist es zu laut? Okay, also, und ich denke, was da passiert ist, ist, ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe wirklich, habe ich erst im Nachhinein kapiert, was ich intuitiv, spontan richtig gemacht habe. Ich habe meinen Block auf die Seite gelegt, ich habe meinen Stift auf die Seite gelegt und ich bin wie körperlich dazu gestanden, jetzt haben sie mich erwischt. Stimmt, das ist verdammt privat, was ich sie hier frage. Wissen Sie was, ich möchte aber gute Arbeit machen mit Ihrem Kind. Und darf ich deswegen neugierig sein? Ich möchte gerne mit Ihnen herausfinden, was ist Ihrem Jungen und was ist Ihnen passiert auf dem Weg hin bis jetzt zu der, wir nennen das Vorpubertät. Und da ist jetzt ja wirklich eine sehr, sehr schwierige und auch sehr unangenehme Sache passiert. Und ich möchte gerne mit Ihnen versuchen herauszufinden, wie können wir da Ihrem Jungen helfen, dass er wieder ein gesundes Wertesystem aufbaut und dass er sich auch besser abgrenzen kann, vielleicht von älteren Jugendlichen, bei denen er Anerkennung sucht. Ja, das so als Beispiel, wie Sie sicherlich sich immer mal wieder darauf gefasst machen müssen, wenn Sie mit Vätern arbeiten und wenn Sie die dazu bringen, dass sie kommen, dass sie auch mal ganz stark überrumpelt werden können. Und dann braucht es unsere Haltung, dass wir dazu stehen. Ja, wir dürfen überrumpelt werden, wir dürfen in Inszenierungen verwickelt werden. Wer mir damals sehr geholfen hat, theoretisch, aber nicht nur theoretisch, sondern wir durften auch mit unserer Gruppe Sie besuchen, das war die Frau Bauriedel, die hat ein sehr schönes Buch damals geschrieben, Psychoanalyse auch ohne Couch. Und da ist sie immer sehr schön dem nachgegangen, wie brauchen wir das für eine gute psychotherapeutische Arbeit, dass wir auch den Mut haben, uns auf Inszenierungen einzulassen, auf das Überrumpeltwerden, um an unbewusste Konflikte und Themen heranzukommen. Und ich mache jetzt immer noch einen kleinen Rückblick, was so passiert ist in der psychoanalytischen Elternarbeit, parallel zur Behandlung des Kindes. Ein Quantensprung ist natürlich passiert durch Horst Eberhard Richter, der schon sehr früh, die Erstveröffentlichung war ja 1963, hat er ja das berühmte Buch geschrieben, Eltern, Kind, Neurose. Und er hat uns psychoanalytischen Kinderpsychotherapeuten ja sehr die Augen dafür geöffnet, dass wenn wir gute psychotherapeutische Arbeit machen wollen mit Kindern, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Was sind denn das für Rollen, die die Kinder übernehmen? Er ist ja der wichtige Vorläufer auch von der psychoanalytischen Familientherapie geworden in Gießen. Nur ein Begriff daraus, er sprach immer von den Substituten, wie zum Beispiel das Kind als Substitut für eine Elternfigur werden kann. Das können Sie auch sehr schön vergleichen mit dem, was die psychoanalytische Selbstpsychologie heute sagt, wenn sie davon spricht, dass Kinder auch immer mal wieder zu sehr ein Selbstobjekt von einem Elternteil werden können. Was ist damit gemeint? Wenn ich zu sehr ein Selbstobjekt bin, dann bin ich vielleicht der Junge, der eigentlich die unerfüllten Fußballwünsche seines Vaters dann unbedingt erfüllen soll und er soll jetzt unbedingt in der Nationalmannschaft mal einen Platz finden, weil der Vater es selber nicht geschafft hat, oder? Ich spreche aus Erfahrung, sowas kann auch analytisch ausgebildeten Leuten passieren. Vielleicht entdecken sie es ein bisschen früher als vielleicht andere, dass sie da ein Kind zu sehr zu einem Selbstobjekt machen. Wäre ganz wichtig auch in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung der psychoanalytischen Elternarbeit ist, das ist das Ehepaar Novick-Novick aus den Vereinigten Staaten. Sie haben da, Sie sehen die Literaturangabe. Übrigens, Rudolf, gell, die Folien können auch auf die Homepage gestellt werden von eurer. Okay, also Sie müssen jetzt nicht alles mitschreiben, das können Sie dann runterladen. Ne? Kann man bei euch dann beziehen. Ja. Danke. Also, Novick und Novick haben mir auch sehr geholfen, noch mehr so einen theoretischen Background zu bekommen für diese Art von Elternarbeit, die mir wichtig ist, nämlich weil Novick und Novick sehr viel Wert darauf legen, dass wir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass wir sehr transparent sind in der Art, wie wir jetzt versuchen, die Geschichte aufzunehmen von dem Kind und von der Eltern-Kind-Beziehung. Und dass wir immer wieder auch unsere Zwischenhypothesen aufzeigen. Was haben wir bis jetzt erreicht eigentlich an Wissen und an Erkenntniswissen? Und ich finde, Sie sagen das immer so schön, die Novick und Novicks, wir können dazu stehen, dass wir gewisse Experten sind für die Entwicklung, aber das Wissen, natürlich ist es längere Zeit auch erstmal nur unbewusst, das Wissen über das, was mit den Kindern passiert ist, haben die Eltern. Und deswegen brauchen wir diese Zusammenarbeit, diese verbindliche Zusammenarbeit, in der die Eltern uns auch wahrnehmen, wie man heute so schön sagt, authentisch. Und das Ziel ist eigentlich immer wieder, dass man die konstruktive Eltern-Kind-Beziehung als positive gegenseitige Ressource wiederherstellen will. Übrigens haben sich Nowicks und Nowick immer sehr angelehnt auch an dem Modell von Anna Freud, die ja ganz konsequent die verschiedenen Entwicklungslinien verfolgt hat, hin zu einem reifen Ich. Und da immer schauen sie auch immer genau hin, was ist los, wo steht das Kind in seiner Entwicklung. Und diese Diagnose der verschiedenen Entwicklungslinien ist zum Beispiel für die Kolleginnen und Kollegen immer wieder ganz wichtig, die im Vorschulbereich tätig sind. Und wenn es um die Frage geht, ist ein Kind eigentlich schulreif? Da kann man sehr gut immer wieder auch bei Anna Freud nachlesen, was braucht es eigentlich? Sie spricht sogar von der Kindergartenreife. Was braucht eigentlich ein Kind dafür, dass es überhaupt von einer Gruppe profitieren kann? Ja, und dann haben wir in Zürich das Glück gehabt, das ist ein wichtiger Supervisor von mir gewesen, der Petro Gross. Der hat am Psychoanalytischen Seminar Zürich schon sehr früh, schon 1981, Kurse gegeben, in denen er sagte, wenn ihr eine verantwortungsbewusste Psychotherapie mit Kindern machen wollt, dann braucht ihr unbedingt auch eine Theorie der Elternarbeit. Sonst geht das nicht, sonst ist das unverantwortlich. Das war eine ziemlich radikale Herausforderung für uns junge Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Aber wir sind sehr dankbar gewesen dafür, dass er uns da so stark darin unterstützen konnte, auch eine gewisse Technik mit Eltern entwickeln zu können. Ich habe selber dann noch einen interessanten Artikel entdeckt, den möchte ich Ihnen auch ans Herz legen. Ich kenne Frau Karl Popp selber nicht, aber ich finde Ihren Artikel in der Zeitschrift vom AKJP, Heft 3, 2009, sehr interessant. Das ganze Heft handelt von Elternarbeit parallel zur Kinderbehandlung. Und Frau Karl Popp, nur ein Gedanke aus diesem Artikel, beschreibt, wie wichtig das ist, dass zum Beispiel die Therapeutin dann auch damit umgehen kann, wenn ein Vater, der einen ungelösten Konflikt noch mit seiner eigenen Mutter aus seiner frühen Kindheit hat und er kommt jetzt in dieses Elterngespräch, das gibt eine Dynamik und da muss man sehr natürlich vorsichtig mit umgehen und fachlich auch gut darauf eingehen, was da für Ängste hochkommen können in der Beziehung zwischen dem Vater und der Therapeutin. Wer mir auch sehr Eindruck macht, ist bei dieser ganzen Diskussion, das ist die Arbeit von Eva Rass. Sie hat einen interessanten Artikel veröffentlicht. Sie sehen die Literaturangabe, die muss ich jetzt nicht vorlesen. Sie geht so weit, dass sie sagt, naja, wenn wir heutzutage, und das können wir dann nachher auch noch diskutieren, ob das zu weit geht, sie sagt, wenn wir so eine Versorgungsschwierigkeiten haben im Kinder- und Jugendlichenpsychotherapiebereich, müssen wir vielleicht unsere Fähigkeiten, auch mit Eltern und Kindern gemeinsam zu arbeiten, erweitern. Das stelle ich mal so hier in den Raum als etwas provokative These. Und sie sagt aber auch in dem Artikel, dass es sicherlich immer noch Kinder gibt, die über längere Zeit auch eine Bearbeitung von innerseelischen, von intrapsychischer Problematik brauchen. Ja, jetzt komme ich zur Elternschaftstherapie. Da muss ich ja einleitend gar nicht mehr viel sagen, weil du, Rudolf, das hervorragend ja schon eingeführt hast. Was mich sehr interessierte war, ich wollte unbedingt nicht nur mehr lernen über das, was eigentlich in den frühen Beziehungen passiert zwischen Eltern und ihren Kindern, sondern ich wollte auch gerne wie Einfluss nehmen können, auch auf die ganz frühe Gestaltung von triangulierenden Räumen, von triangulierenden Entwicklungsräumen. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, auf diese Arbeit in der Mütterhilfe. Heute, Sie sehen das auf den Folien, heute seit jetzt genau 4 Jahren ist dieses Angebot der Elternschaftstherapie und dieses Angebot auch der spezifischen Väterarbeit übergegangen in den Verein Arche. Wir haben in dem Verein Arche in Zürich eine Abteilung, die nennt sich Arche für Familien und da arbeiten Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeutinnen unter einem Dach zusammen und wir können da wieder interdisziplinär auch Einfluss nehmen auf die Gestaltung von frühen Beziehungen. Und was mich ganz besonders interessiert, ist dann auch, wie schaffen wir es, dass die Männer etwas davon verstehen, dass sie so eine wichtige Funktion einnehmen können in dem frühkindlichen Entwicklungsprozess, nämlich wenn sie sich auf die Triangulierung einlassen. Triangulierung nochmal, ja, jetzt sehen Sie nochmal so, was sind so die Hauptreferenzsysteme, die ich gerne aufgesaugt habe in meiner psychoanalytischen Ausbildung ab den 80er Jahren. Da haben mir so Vertreter der französischen Psychoanalyse sehr viel Eindruck gemacht. Und die wurden Gott sei Dank, ich kann leider kein Französisch, ich war nicht in der Schule so fleißig, ich hatte andere Sachen manchmal zu tun, neben der Schule. Und dann habe ich manchmal, also in der Schweiz leide ich schon manchmal darunter, dass ich da ein bisschen zu faul war früher. Aber Gott sei Dank hat der Herr Professor Jochen Storck ab den 80er Jahren in München hervorragende Symposien immer organisiert. Und da kamen Vertreter der französischen Psychoanalyse, kamen nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum. Und so konnte man auch diese Theorien der französischen Psychoanalyse nachvollziehen. Und da taucht dann immer wieder natürlich der Begriff des väterlichen Prinzips auf und auch der Begriff der Triangulierung. Rede ich ein bisschen zu schnell? Ich bin ein bisschen nervös. Das kann sein, dass ich da. Ich habe Angst, dass ich in der Zeit nicht hingehe. Vielleicht darf ich das, Arne, vielleicht darf ich ergänzen zu deinen schon guten Aussagen über die Triangulierung. Vielleicht darf ich noch ergänzend sagen, was der Herr Abelin als der Schöpfer eigentlich der Theorie so da dann immer so schön in dem Artikel so da gesagt hat. Er hat uns ja vermittelt, der Herr Abelin. Er wundere sich, der Herr Abelin. Der Herr Abelin hat übrigens bei der Margaret Mahler gearbeitet, bei der Margaret Mahler in New York, die ja intensiv die verschiedenen Phasen, Loslösungs- und Subphasen, Trennungsphasen bis hin zu einem reifen Ich in dem wunderbaren Buch beschrieben hat, die psychische Geburt des Menschen. Das kennen die meisten von Ihnen, ist, glaube ich, so ein Standardwerk in einer psychodynamisch, psychoanalytisch orientierten Kindertherapieausbildung. Und der Abelin hatte dann die Aufgabe, da in New York sich darum zu kümmern, was könnte denn auch wohl noch die Funktion und die Rolle der Väter sein. Und der hat da einen wunderschönen Artikel 1986 durch den Herrn Storck veröffentlichen können. Und da beschreibt er, wie er sich fragt, der Herr Abelin, wieso eigentlich passiert da um den zweiten Geburtstag herum sowas Entscheidendes. Der Abelin hat sich auch noch beschäftigt mit dem Piaget, von dem Sie gestern auch gehört haben. Der Piaget, der ja der Vertreter ist, von der Theorie, dass die Kinder unbedingt auch in dieser Übungsphase, in dieser sensomotorischen Übungsphase, die Welt handelnd begreifen können müssen. Und dann fragt sich der Herr Abelin, aber was braucht es da vielleicht noch für einen ganz wichtigen Entwicklungssprung? Und dann sagt er, da braucht es für das Kind, das jetzt auch kognitiv in einem weiteren Wahrnehmungszustand ist, dieses Kind braucht die Erfahrung, dass die Mama auch noch von jemand anders gewollt wird. Und dann heißt es so schön bei Herrn Appelin, das Kind braucht für seine Ich-Entwicklung, Papa will auch Mama und Papa will jetzt Mama mehr als ich. Und dann wird auch sehr schön dann betont von ihm in dem Artikel, natürlich braucht es dann auch, ich schaue auf Karl-Heinz Brisch, natürlich braucht es auch den Vater als sichere Bindungsperson, der darf das dem Kind zumuten, dass er sagt, ich will jetzt aber heute Abend die Mama. Du hast jetzt heute Abend die Oma, die ist eine wichtige weitere Bezugsperson für dich. Und wir beide brauchen das, dass wir es heute Abend gut haben. Wir gehen heute Abend in unser Lieblingsrestaurant. Und wenn wir es nicht gut haben, haben wir auch keinen Bock drauf, vielleicht morgen oder übermorgen wieder Familie zu machen. Da bin ich sehr froh. Denken Sie an den Vortrag von Herrn Konstanz, der das auch schon betont hat. Nicht? Er hat ja 40 Jahre in der Beratungsstelle in Köln gearbeitet und er hat uns auch schon darauf aufmerksam gemacht, Mensch, kümmert euch gefälligst auch um die Beziehung und sonst können die Familien nicht überleben. Und das ist sehr wichtig, oder? Weil wir heutzutage ja nicht mehr so eingeengt sind in so einem Korsett von ganz sturen Werten. Wir erlauben uns ja heute viel mehr. Und wenn wir dann nicht der Beziehung Raum geben, dass die auch leben darf, die Beziehung zwischen Mann und Frau, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr Familien auseinanderbrechen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mehrheit von Ihnen, es dürfen sich aber auch Einzelne melden, kennen Sie diesen Begriff vom imaginären Kind im Kopf? Ist der relativ bekannt? Nein? Also, es geht darum, das ist eine weitere wichtige Orientierungshilfe für mich gewesen, und ich war fasziniert von diesen Gedanken damals in den 80er Jahren und eigentlich heute immer noch. Es geht darum, dass ein Kind während der Schwangerschaft von beiden Elternteilen, wie die Psychoanalytiker sprechen ja von besetzt, das Kind braucht wie einen Platz in dem Fantasieleben des Vaters und der Mutter. Und noch besser ist es, wenn die beiden, Vater und Mutter, werdender Vater und werdende Mutter, sich vorstellen können, wie wird das sein? Professor Bürgin und Professor Kai von Klitzing haben eine spannende Arbeit, Forschungsarbeit gemacht, in dem sie nachgewiesen haben, dass die Elternpaare, die vor der Geburt über so sogenannte triadische Beziehungen, Fantasien hatten, dass in den Familien wesentlich weniger die postpartale Depression ausbrach. Sei es jetzt beim Vater oder sei es jetzt bei der Mutter. Also diesen Zusammenhang finde ich hochspannend. Also dass wir schon während der Schwangerschaft darauf achten können, können Männer und Frauen schöne, triadische Dreiecksbeziehungen mit ihrem Kind sich vorstellen. Und der Michel Soulé sagt, dass einerseits also das heranwachsende Kind im Bauch braucht diese Aufmerksamkeit, braucht dieses Leben in der Fantasie von beiden Elternteilen. Aber wenn dann, und jetzt geht's los, wenn dann das Kind da ist und das so stark fantasierte, wunderbare Kind, das so ganz lieb sich anlehnt und immer ganz positiv darauf reagiert, wenn man ihm die Brust gibt, wenn dieser reale Neugeborene anders ist als dieses fantasierte, idealisierte, imaginäre Kind, dann fangen die Schwierigkeiten an. Und dann brauchen Elternpaare gute Begleitung. Und dafür möchte ich Sie unter anderem auch motivieren, dass Sie als Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten sich dafür interessieren, dass Sie reinkommen mit Ihrer Kompetenz, mit Ihrer entwicklungspsychologischen Kompetenz, dass Sie reinkommen in den sogenannten Frühbereich, in der Zusammenarbeit mit Hebammen, mit Mütter- und Väterberaterinnen, dass Sie interdisziplinäre Netze aufbauen an Ihren Orten, wo das möglich ist, dass Ihr Wissen da Einfluss auch nimmt auf die Gestaltung von frühen Beziehungen. Das wäre die wichtige Arbeit von Michel Soulé. Und Selma Freiberg kennen Sie, also The Ghost in the Nursery, Gespenster im Kinderzimmer, war für mich natürlich auch ganz wichtig, war für mich eine wichtige Orientierung in der Arbeit mit Eltern, Vätern und kleinen Kindern und Babys. Interessant ist noch, dass am Anfang meine Kollegin, die sozialarbeiterische Kollegin in der Mütterhilfe, die, wenn sie ehrlich waren, sagten sie, Egon, du hast jetzt uns spannende, ja, diese Inhalte habe ich denen übrigens alle in so 2-3 Jahren Fortbildung vermittelt, die waren sehr angetan davon, aber sie sagten, jetzt musst du selber ran, du hast uns jetzt genügend fortgebildet, jetzt mach mal, oder? Und am Anfang war das schon so, dass meine Kolleginnen wollten, ich soll die Männer mal ein bisschen entschärfen, ich soll die Männer mal ein bisschen mehr fit machen dafür, weil sie hatten immer die vielen Frauen, die klagten über die inkompetenten Väter und das war schon so. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, in meiner Gegenübertragung habe ich so bei manchem Vater, wenn der von seinen Problemen erzählte, es nicht immer so einfach gehabt, das ganz, ganz ernst zu nehmen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber dann entdeckte ich was Spannendes. Ich entdeckte die verlorenen Söhne in den Vätern. Und das war spannend. Also wenn es gelang, mit denen in eine gute Beziehung zu kommen, dann haben die erzählt. Die haben erzählt von ihren nicht vorhandenen Vätern. Und das hat mich gepackt, das hat mich abgeholt. Dann hatte ich Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und je älter ich wurde, je mehr konnte ich das auch annehmen. Der vernachlässigte Sohn im Vater, der muss im Fokus von unserer Aufmerksamkeit in der Elternschaftstherapie, in der Väterarbeit gelangen. Unsere Themen in der Elternschaftstherapie, hier sind sie nochmal aufgezeigt, war, was erlebt eigentlich die Zweierbeziehung an Herausforderungen, wenn die Zweierbeziehung von Mann und Frau sich auf das Elternwerden einlässt. Es ist ja überhaupt noch nicht klar, dass man, wenn man Eltern wird, auch schon eine reife Elternschaft leben kann. Das ist schon mal alleine wichtig, dass sie das den Eltern, dass sie das den Vätern und Müttern vermitteln. Eltern sein ist das eine, aber dann eine reife Elternschaft zu leben, in der dann auch Triangulierungsprozesse, so wie ich sie Ihnen vorhin aufgezeigt habe, möglich sind, ist die zweite Sache. Es kann Enttäuschungen in der Paarbeziehung geben. Es gibt Paare, die ganz schlecht damit klarkommen, wenn dieser Verlust von der Dyade, wenn dieser Verlust von ganz viel Zweisamkeit passiert. Und es kann ganz wichtig sein, ob man dann diesen Verlust auch als Gewinn begreifen kann. Also wird man dann depressiv und zieht sich immer mehr zurück, eigentlich emotional aus der Paarbeziehung, wenn man merkt, die Partnerin oder der Partner ist nicht mehr so da, oder kann man auch konstruktive Trauerarbeit leisten? Da kommen wir natürlich auf einen ganz wichtigen Begriff, konstruktive Trauerarbeit. Was heißt das, oder? Haben wir Menschen eigentlich in unserer Gesellschaft das schon mal gelernt, dass wir während unserer Kindheit, während unserer Jugend, während unseres jungen Erwachsenenlebens konstruktiv trauern konnten? Denken Sie daran, dass es heute immer noch so ist. Es ist immer noch so, dass man bei manchen Buben doch sagt, naja, musst du jetzt so tüchtig weinen, oder? Bist doch ein Junge. Das gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob Sie ganz andere Erfahrungen machen. Was wichtig ist, wenn Sie Elternschaftstherapie betreiben wollen, es ist wichtig, dass Sie schauen, ob das Paar eine unhinterfragte Idealisierung weiterlebt. Oder hat das Paar auch schon mal während seiner Paargeschichte erlebt, dass man auch mal Konflikte hatte, dass man die aushalten konnte, dass man wieder konstruktiv sich fand nach Konflikten, nach Auseinandersetzungen. Und ganz wichtig ist mir auch immer wieder, dass sie darauf achten, wie haben die Väter und Mütter als Jugendliche in ihrer Adoleszentenentwicklung die Entidealisierung ihrer Eltern verkraftet. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Denn die werden eingeholt von diesen gespeicherten Erfahrungen, die sie gemacht haben in der eigenen Adoleszenz, wenn sie dann Vater und Mutter werden. Kommen wir zu den ganz spezifischen auch Krisen, die es dann schon in der Schwangerschaft geben kann. Einige von Ihnen werden vielleicht runzeln, die Stirn runzeln, wenn Sie da vom Drohnengefühl lesen. Was meine ich damit? Was immer mal wieder passiert, ist im ersten Drittel der Schwangerschaft, dass die Frauen aufgrund ihrer biochemischen Veränderung dann ein Stück weit introvertierter sind und die Männer dann große Mühe damit haben. Die Männer, die dann vielleicht vorher sogar noch ambivalent waren gegenüber dem Wunsch der Frau, jetzt ein Kind zu haben und jetzt habe ich mitgemacht und jetzt ist sie ständig schlecht drauf. Was soll jetzt denn sein, oder? Und dann kann das Drohnengefühl auftauchen. Wissen Sie, Drohne ist die männliche Biene, die, wenn sie ihre Arbeit getan hat, die Königin befruchtet hat, wird sie eigentlich von den anderen Bienen entfernt. Ich glaube, die werden sogar getötet oder die werden gar nicht mehr reingelassen und müssen verhungern. Das ist das berühmte Drohnengefühl. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn es Ihnen gelingt, mit den Vätern in einen guten Kontakt zu kommen, dann können die Ihnen sowas sagen. Ja, stimmt, man fühlt sich manchmal so. Dann muss man Aufklärungsarbeit leisten. Man muss ihnen sagen, ja, ja, gut. Und dann muss man mit dem Paar arbeiten und muss das denen erklären, in welcher Phase sie sind. Da müssen wir psychoanalytisch orientierten Psychotherapeuten auch den Mut haben, dass wir die Dinge beim Namen nennen und dass wir nicht immer zu sehr schweigend und zurückhaltend uns verhalten, sondern dass wir uns zur Verfügung stellen auch als Orientierungshelfer. Ich nenne das deswegen ja auch manchmal, vielleicht ist es eine Art von psychoanalytischer Pädagogik, die ich eigentlich mehr mache. Vielleicht kann man das sagen, ja. Es gibt manchmal so Streitereien, ja, ist das noch Psychoanalyse? Ist das wirklich Psychotherapie? Mir geht es darum, dass Entwicklungsräume sein dürfen für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Und für das darf man einiges tun. Und da muss man ein bisschen mehr Mut haben und auch sogenannte Settings-Erweiterung mal auf sich nehmen. Dann kann es passieren, ich komme zurück zur Schwangerschaft, dann kann es passieren, die Frau erholt sich von den ersten Wochen, wo sie sich nicht so gut gefühlt hat, ist stolz auf ihren Bauch, ist stolz darauf, dass sie jetzt ein Kind hat. Die Untersuchungen sind gut gewesen beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und blüht richtig auf und genießt ihren Zustand. Die Männer, die sich aber vorher schon zurückgezogen haben, können damit in Schwierigkeiten kommen. Es sind gar nicht so wenig Männer, die dann regelrecht inzestuöse Ängste entwickeln vor dem sinnlichen sexuellen Kontakt mit den Frauen. Das kommt ihnen alles zu mütterlich dann vor und sie ziehen sich zurück. Und jetzt passiert etwas Wichtiges, das habe ich gelernt von Hebammen, die, wenn sie gute Gespräche geführt haben mit Frauen, die Schwierigkeiten unter der Geburt hatten im Geburtsprozess. Und ich habe von diesen Hebammen gelernt, dass wenn sie es schaffen, mit den Frauen zurückzugehen, wann fing es an, irgendwie auch vielleicht in der Beziehung zwischen Mann und Frau schwierig zu werden, dann wurde mir vermittelt, dass gerade in dieser Phase, wo die Frauen eigentlich stolz darauf sind, dass sie jetzt so ein Kind in sich drin haben, das alles gut heranwächst, und sie dann aber nicht mehr vom Mann sich als begehrt fühlen, dass das zu einer Störung sogar führen kann unter der Geburt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir solche Themen ernst nehmen, und das heißt wiederum für unsere praktische Arbeit, dass wir versuchen, wirklich auch als Psychotherapeuten reinzukommen in den Frühbereich, um auch schwangeren Paaren da helfen zu können, wieder ihre Beziehung wieder noch mehr zu erweitern. Es geht so weit, dass solche Männer, die dann so Schwierigkeiten haben mit der körperlichen Veränderung auch, die die Frau durchmacht während der Schwangerschaft, dass sie, das sagte ich schon, dass die dann wie so zu sehr eine Mutter sehen in ihrer Frau, dass die dann in Schwierigkeiten kommen, weil zu dem Zeitpunkt dann, wenn die eigene Frau kurz vor der Geburt steht, können Männer in große Ängste geraten, naja, schafft das meine Frau auch wohl, meine eigene Frau, oder ist nicht doch vielleicht meine eigene Mutter noch kompetenter und könnte sie es nicht noch genauer wissen, welche Geburtsklinik besser ist, was man machen muss, vielleicht nach der Geburt, wie man das Wochenbett gestalten muss. Da müssen Sie sehr aufpassen, wenn Sie mit solchen Paaren während der Schwangerschaft arbeiten oder wenn Sie auch nur mit einem Mann arbeiten, der bei Ihnen in Einzelbehandlung ist. Achten Sie darauf, wie er diese Schwangerschaft seiner Frau erlebt. Seien Sie feinfühlig mit ihm unterwegs, was ihm passiert, wenn er vielleicht dann plötzlich Ängste bekommt, ob seine Frau wohl kompetent genug ist. Sie können davon ausgehen, wenn das der Fall ist, dass wirklich dann eher so ein Vater, ein werdender Vater, noch ein unabgelöster Sohn ist. Um so ein Beispiel mal Ihnen vor Augen zu halten, greife ich auf meine Notizen zurück und ich erlaube mir, den Eintrag, den ich da in meinen Notizen gemacht habe, Ihnen vorzulesen, damit ich mich nicht zu sehr verliere in der Darstellung des Falles. Einen Moment. Also, mit einer kurzen Sequenz möchte ich die Einsamkeitserfahrung einer jungen Mutter aufzeigen und wie sie sich von ihrem Partner verlassen gefühlt hatte. Zu mir kommt ein junges Paar, das vor einer zweiten Schwangerschaft etwas klären will. Ich nenne die zwei Peter und Eva, so 30, 32 Jahre alt. Also die hatten schon ein Kind. Peter und Eva kommen zu mir und wollen ihre Beziehung verbessern, ein paar Sachen besprechen, die in der ersten Zeit nach der Geburt nicht gut gelaufen seien. Was erfahre ich? Die Geburt liegt ein Jahr zurück und die junge Mutter möchte etwas loswerden, was sie sich aber fast nicht getraut, ihrem jungen Mann hier in der Anwesenheit von mir zu erzählen. Es stellt sich heraus, er ist sehr verbunden mit seiner Herkunftsfamilie und die junge Frau schätzt das auch. Beide schätzen auch sehr die Unterstützung durch seine Mutter. Aber da war eine große Verletzung kurz nach der Geburt des ersten Kindes. Was erfahren wir? Aber Eva, bevor sie das erzählt, befürchtet und sagt das nochmals, Peter zu sehr zu verletzen, wenn sie nun davon erzählt, aber sie schildert es dann doch und kann irgendwie den Rahmen, den wir da haben, als beruhigend genug erleben. Sie sagt, Peter, du hast mich zu sehr beiden Großmüttern ausgeliefert, regelrecht ausgeliefert. Die standen ja schon stundenlang vor der Tür vom Gebärsaal. Die warteten schon am Tag der Geburt im Spital darauf, gleich das Baby in Empfang nehmen zu können. Da hätte sie sich mehr Schutz von Peter gewünscht. Reflexion des Geschehens zwischen dem Elternpaar und mir. Ich war berührt von dem Vorgehen der jungen Frau, wie sie von ihrer Sorge sprach, ihren Mann durch ihre Offenheit hier im Gespräch mit mir eventuell zu sehr zu verletzen. Und dass es dann doch schaffte, mutig ihr Bedürfnis, ihren Anspruch auf väterlichen Schutz einforderte. Die junge Frau Eva erschuf, kann man sagen, ein triangulierendes Geschehen. Ich versuchte Peter positiv narzisstisch zu stärken, aufzubauen für das, was da eventuell Anstrengendes auf ihn zukommt, wenn Eva anfängt zu erzählen. Wie machte ich das? Ich erklärte ihm, dass er sich hier mutig auf eine Aussprache einlasse, die er das Ziel habe, dass sie beide sich mit guten Gefühlen auf eine Erweiterung ihrer Elternschaft einlassen könnten. Ich sagte ihm, dass ich beeindruckt sei und es für seine Stärke halte, sich dem hier zu stellen, was da an Verletzung noch in seiner Frau stecke. Mit diesem Mut ermögliche er ja eine ganz wichtige Basis für eine gesunde junge Zukunft mit seiner Frau und seinen Kindern. Die gesunde körperliche und seelische Entwicklung ihrer Kinder sei sehr stark davon abhängig, dass es solche mutigen Aussprachen gebe. Das wäre der Fall von Eva und Peter. Ja, und jetzt komme ich zu einem wichtigen Teil. Und vielleicht gibt es ja einen Aufschrei jetzt bei Ihnen, wenn Sie den Titel lesen, Wiederbelebung der sinnlich-sexuellen Beziehung. Mein Gott, was will denn da jetzt da der Psychoanalytiker, der psychanalytische Psychotherapeut Garstig machen? Wird er jetzt zum Sexualtherapeuten? Nein. Aber warum will ich das? Warum möchte ich Sie tatsächlich dazu, ich hätte fast gesagt verführen, warum will ich Sie dazu motivieren, dass Sie auf sowas mal einsteigen, dass Sie sich in Ihren Ausbildungsinstitutionen überlegen, ob Sie sich darin nicht fit machen, also auch mit Elternpaaren darüber reden zu können, wie geht es Ihnen eigentlich nach der Geburt, wie geht es Ihnen eigentlich dann, wenn Sie die antreffen, in den ersten Monaten nach der Geburt, im ersten, im zweiten Lebensjahr, wenn Sie da mit Eltern zu tun haben, die irgendwie so latent, subdepressiv daherkommen, zwar recht engagiert irgendwo wirken, wenn es darum geht, das Kind zu verstehen, aber irgendwie wirken sie doch noch in einem anderen Gebiet unglücklich. Und ich denke, weil wir psychoanalytische Psychotherapeuten ist hoffentlich, fühlen sich jetzt die Verhaltenstherapeuten nicht ausgeschlossen. Alle Psychotherapeuten, die aber sich bemühen um ein entwicklungspsychologisches Wissen und um ein differenziertes entwicklungspsychologisches Wissen und die sich auch unter anderem darum bemühen, dass man weiß, es gibt einen Grundkonflikt in unserer Existenz, nämlich den Grundkonflikt zwischen Begehren und zwischen Bindungsbedürfnissen. Wenn wir das verstanden haben, dann sollten wir auch eine Motivation dafür entwickeln, mit Elternpaaren darüber nachzudenken, wie können sie wieder ihre sinnlich-sexuelle Beziehung neu auffrischen und wiederbeleben. Denn wir haben dieses Wissen über diesen Grundwiderspruch. Warum mache ich das? Habe ich alles schon gesagt, das Kind braucht die lebendige Triade. Das Kind braucht aber, was heißt das, die lebendige Triade? Es braucht nicht nur die Fähigkeit, sagen wir mal, jetzt machen wir es mal umgekehrt, nicht immer nur, dass die Väter dann diejenigen sind, die vermitteln, machen wir es mal so, dass es braucht die Fähigkeit in der Triade zwischen Mutter, Vater und Kind, dass die Mutter dann wie dem Kind und dem Vater helfen kann, dass die klarkommen auch mit ambivalenten Gefühlen. Das wird sehr wichtig sein. Im Übrigen, einige von Ihnen fragen sich jetzt vielleicht, muss das immer nur zwischen Mutter und Vater, muss das nur zwischen Mann und Frau passieren? Nein, natürlich können auch zwei Frauen, die eine Liebesbeziehung haben, diese Triade ermöglichen. Es wäre ein eigenes Seminar nochmal darüber nachzudenken, ob es da vielleicht für die männliche Entwicklung, für die Entwicklung, für die psychosexuelle Identitätsentwicklung des Jungen, ob es dafür bedeutsam sein könnte, dass es da ein männliches Begehren gibt in der Mann-Frau-Beziehung. Das können wir uns nochmal separat überlegen. Vielleicht finden wir ja auch noch hier in der Diskussion Zeit dafür. Wir brauchen aber auf jeden Fall ein vitales sexuelles Erleben in diesen frühen Verhältnissen, dass die Kinder auch merken, Mama und Papa geht's auch gut als Mann und Frau. Und deswegen interessiere ich mich für die Wiederbelebung der sinnlich-sexuellen Beziehung. Und mein Eröffnungssatz ist oft der, den Sie da sehen können auf der Folie. Welches Kind haben Sie denn wohl vernachlässigt? Das frage ich auch Eltern, die zu mir kommen, die zu mir auch in die Schreibaby-Sprechstunde kommen. Ich habe jahrelang auch am Stadtspital Trimli eine Schreibaby-Sprechstunde mit einem Kinderarzt geführt. Und wenn dann Eltern erschöpft kommen, natürlich kümmern wir uns darum, was ist mit dem Kind los, was ist schwierig in der Eltern-Kind-Interaktion. Aber irgendwann frage ich auch nach, und welches Kind haben Sie wohl vernachlässigt? Ich erlebe Sie beide als sehr engagiert. Und was kommt hier wohl zu kurz? Sind übrigens oft die Männer, die dann sagen, ich weiß schon, von was Sie reden, an was Sie denken. Und dann überlasse ich es natürlich auch dem Mann erstmal, dass er das sagt. Was ist es denn, was er meint, was vernachlässigt worden ist in der Beziehung? Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, dass wir den Männern helfen, dass sie ihre Bedürfnisse auch so wieder an die Frauen herantragen, dass das Ganze annehmbar ist und dass das nicht einfach nur auf der Vorwurfsschiene passiert. Sie sehen da noch ein Zitat von dem amerikanischen Psychoanalytiker Mitchell. Der hat darüber ein spannendes Buch geschrieben. Sie sehen das hier in der Literaturangabe. Er hat sich sehr intensiv auch mit dieser ganzen Problematik auseinandergesetzt. Was passiert Paaren, wenn man Kinder hat, wenn man sich einlässt auf das Elternsein? Wir haben immer wieder da eine große Integrationsarbeit zu leisten, dass wir unser Begehren und unsere Bindungsbedürfnisse unter einem Hut zusammenbringen können. Was mache ich denn dann so mit den Paaren? Ganz konkret wollen Sie ja vielleicht wissen. Was ich mache ist, obwohl ich kein Sexualtherapeut bin und kein ausgebildeter Sexualtherapeut, aber Sie können als ein Psychotherapeut, der ein Interesse daran hat, dass es in der Familie spannende, vitale Beziehungen gibt, der ein Interesse daran hat, dass Triangulierungsprozesse ermöglichen sind, Sie können nachfragen, wie haben Sie es denn früher gehabt? Wo haben Sie sich überhaupt kennengelernt? Können Sie sich mal gegenseitig nochmal erzählen, nennen wir die zwei jetzt auch wieder Eva und Peter. Eva, können Sie nochmal dem Peter sagen, was hat Ihnen gefallen? Können Sie das mal auf den Peter zurichten? Und Sie glauben gar nicht, wie oft Paare dann sehr berührt werden, wenn man hilft, wenn man das Dreieck herstellt und in dem Dreieck die Menschen anfangen, sich mal wieder zu erzählen, was hat Ihnen früher gefallen? Und dann müssen Sie natürlich mal sehr darauf achten, dass Sie dann derjenige sind, der sagt, ja und jetzt, wie würden Sie das heute formulieren? Können Sie das heute als einen positiven Wunsch formulieren? Dann ist es immer wieder wichtig, die sogenannten Perlen der Beziehung zu suchen. Was hat Ihnen gefallen? Und dann natürlich auch immer wieder, was weiß man aus seiner Herkunftsfamilie? Was ist da passiert in der Herkunftsfamilie? Wie hat man die eigenen Eltern wahrgenommen, in deren ihrer Fähigkeit auch ihre Paarbeziehung noch zu erleben? Ganz spannend ist, dass Sie mit den Paaren herausarbeiten, was gibt es noch für Träume. Da schicken sie die nach Hause und sagen, so, wie sieht das aus? Also am Wochenende, aha, das haben wir jetzt ja geschafft. Es gibt jetzt das erweiterte Bindungssystem. Die Großmutter kann da am Wochenende das Kind hüten. Und ich schlage Ihnen jetzt folgende schöne Übung vor. Peter, Sie überlegen, wo im Wohnzimmer ist ein schöner Platz für die Eva. Und die Eva darf natürlich auch noch entscheiden, wo sie da sitzen will. Und sie darf mal fünf Minuten, ohne dass Sie, Peter, Eva unterbrechen, darf Eva, sie schaut auf einen schönen Baum vielleicht oder ein schönes Bild im Wohnzimmer. Und dann darf sie davon erzählen, was sie gerne wohl noch in den nächsten Jahren machen möchte. Wenn auch mal wieder mehr Platz ist, wenn die Kinder nicht so viel Engagement brauchen. Und wenn die 5 Minuten um sind, und Sie werden sich wundern, wie lang die 5 Minuten manchmal werden können. Also für uns Männer sind die dann manchmal sehr lang und so. Weil wir dürfen nicht unterbrechen, wir dürfen keine Verständnisfragen stellen. Man darf einfach drauf los erzählen. Und der Mann hat dann die Aufgabe, kleine Notizen zu machen. Und wenn die 5 Minuten um sind, müssen Sie genau stoppen mit Handyuhr. Früher hieß das noch, ja, in der Küchenuhr stellt man ein. Und dann setzt man sich gegenüber und unterhält sich darüber, was da ist. Und wenn dann, jetzt mache ich ein Klischee, ich weiß, umgekehrt, die Eva hört auch 5 Minuten dem Peter zu und der Peter hat jetzt dann, jetzt, da kommt der Klischeetraum, okay? Sie verzeihen mir das, weil, dass dann der Peter erzählt, jawohl, irgendwann mal will ich mit einer Harley von der Ostküste in Amerika zur Westküste fahren. Dann braucht der Peter das, dass die Eva das aufschreibt. Und dann legen Sie bitte ein Schmuckkästchen an. Da wird das aufbewahrt. Und der Mann braucht die Erfahrung, dass die Frau ihn wieder daran erinnert. Du wolltest doch immer schon mal, was ist das, 66 oder 68 machen, oder? Ich persönlich durfte die Erfahrung machen, ich habe keine Harley, aber ich fahre gern Velo. Ich persönlich durfte die Erfahrung machen, dass ich von meiner Frau sehr darin unterstützt wurde, dass ich mal einmal eine tolle Velotour an den großen Flüssen Europas machen konnte. Ich bin dir heute noch dankbar dafür. Ganz wichtig für die Arbeit mit Männern ist Folgendes. Wir wissen, Gott sei Dank, wir haben es immer geahnt schon vorher, aber wir wissen es, spätestens 2018 hat der Kollege Timo Held in der Zeitschrift Psyche einen wunderbaren Artikel veröffentlicht, das väterliche Gehirn. Ich war so begeistert, weil da hat ein Mann wirklich ganz wichtige Studien hat die Überblicksstudie gemacht. Und er hat beschrieben, dass es heute klar nachweisbar ist, dass Männer, wenn sie sich einlassen auf die Beziehung, schon während der Schwangerschaft sich auf das imaginäre Kind einlassen und nachher ganz engagierte Väter sind, nachweisbar nimmt das Oxytocin zu. Wir wissen von Herrn Brisch, das ist ganz wichtig, dass er das macht, dass dieses Hormon sich entwickelt beim Vater. Aber jetzt kommt, bei vielen Männern geht das Testosteron zurück. Das männliche Gehirn. So. Kann auch passieren. Wenn der Testosteronspiegel zu hoch ist, dann kann tatsächlich das männliche Gehirn ein bisschen zurückgehen. Das stimmt, ja. Also, und Sie glauben gar nicht, wie beruhigt Männer sind, wenn sie das erfahren, dass sie da eine ganz wichtige Veränderung erleben. Dass der Rückgang vom männlichen Hormon und das Anwachsen vom Bindungshormon, dass das auch Krisen auslösen kann. Das kann so weit gehen, dass die Männer dann in depressive Geschichten reinkommen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ganz wichtig ist, dass dann oft sogar auch die Frauen, wenn sie nicht wissen, um was es geht, dass die Frauen wie anfangen, irgendwie an ihren Männern zu zweifeln, dass sie sich wundern, was ist mit denen los und dass deswegen dann Krisen entstehen, obwohl ja eigentlich der Vater sich so liebevoll engagieren will wohl. Was in dem Zusammenhang aber auch ganz wichtig ist, und da können Sie jetzt auch dran denken, diejenigen von Ihnen, die Kolleginnen und Kollegen, die mit Buben arbeiten, die mit Jugendlichen arbeiten, lesen Sie mal den Artikel von Michael Diamond über die enträtselte Maskulinität. Sehr wichtig, wie er sich damit auseinandersetzt, dass gerade heranwachsende Männer, also auch schon die Kleinkinder und dann nachher auch die Jugendlichen, die brauchen ein lebendiges männliches Vorbild, das ihnen wie vorlebt. Dem Kleinkind erst einmal, hör mal zu, Junge, wenn der kleine Junge merkt, er ist anders als die Mama und das Ganze ist vielleicht sogar eine Krise für ihn. Ich will auch Kinder haben, ich will auch Babys haben, ich kann keine Babys haben. Dann braucht der kleine Junge den guten väterlichen Trost, der ihm sagt, ja, stimmt, das können wir nicht. Aber seien wir ehrlich, und am besten ist natürlich, wenn die Mama dann auch mitmacht bei dem Gespräch und nicht zu narzisstisch das Ganze dann auch weiterhin existieren lässt, dass sagt, die Natur hat das so eingerichtet, dass jetzt da, oder, die Frauen das können. Aber es ist ja eigentlich die Kraft der Natur, oder meinetwegen, wenn Sie wollen, vom lieben Gott. Und die Frauen selber sind ja nicht einfach so, weil sie Frauen sind, so stark, sondern das ist so in der Natur. Und wir Männer haben es auch gut damit, wenn wir das miterleben dürfen und wenn wir da auch mit uns beteiligen können an der Entstehung von einem Kind. Aber das braucht selbstbewusste Männer, die dann auch später dem männlichen Jugendlichen helfen können, eine emanzipierte und eine friedliche und eine wirklich gute Nähe und auch sexuelle Nähe zu Frauen herstellen zu können. Das ist dann nicht nur, er wird ein bisschen radikal, der Herr Diamond, ich weiß nicht, ob ich das Wort hier in den Mund nehmen darf, er spricht davon, doch ich nehme es in den Mund. Es geht darum, dass heranwachsende männliche Jugendliche nicht nur davon ausgehen, sie müssen so gut wie möglich ficken können, sie müssen so gut wie möglich die Frauen beherrschen können, ficken können, das ihnen zeigen können, sondern dass sie Lust entwickeln, auch an einer partnerschaftlichen Beziehung, in der gegenseitiges Begehren stattfinden kann. Das wird von Herrn Diamond vermittelt, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Kreative Spätadoleszenz brauchen wir. Wir brauchen die Balance als Männer, wenn wir reife Väter sein wollen, dass wir immer wieder so eine Balance hinbekommen zwischen, wie können wir auch noch respektvoll mit unseren eigenen Eltern umgehen und wie können wir aber auch unsere aktuelle Familie schützen vor zu viel mitsprechen wollen der Großeltern in der Erziehung. Das habe ich Ihnen jetzt schon gesagt. Also, und jetzt kommt zum Schluss der Appell noch einmal. Ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, ich hätte ein bisschen ungutes Gefühl gehabt, ob ich mich da nicht zu sehr von Gabriele und von Rudolf dazu habe verführen lassen, das Ihnen hier vorzutragen, weil ich dachte, mein Gott, ja, vielleicht haben Sie schon so den Kopf voll und wollen nicht mehr noch hören, was Sie sonst noch machen sollen. Aber ich appelliere an Sie. Ich finde, in Ausbildungsinstitutionen sollte man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, therapeutische Elternarbeit. Und man sollte diesen Gedanken von Eva Rass ernst nehmen, müssen wir nicht in einigen Fällen mehr eine kindzentrierte Familienarbeit machen? Müssen wir nicht auch aufsuchende psychodynamische Therapie machen? In der Eltern-Säuglingstherapie ist das ja noch relativ häufig so, dass wir in den Krisensituationen auch nach Hause gehen. Und entschuldigen Sie bitte, liebe Kollegen und Kolleginnen von der Verhaltenstherapie, wenn das hier ein bisschen provokativ steht bei dem Wort Home Treatment. Ich meine nicht, dass Sie Verhaltenstherapeuten das nicht auch machen sollten, aber dass wir nur mit reiner Verhaltenstherapie zu kurz liegen, wenn wir diese Dynamik verstehen wollen, die passieren kann in der Eltern-Kind-Beziehung. Ja, und wenn Sie das alles noch ein bisschen genauer nachlesen wollen, dann können Sie das in meinem Buch machen. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
Lieber Egon, lass mich bei dir Eltern sein.
Danke, danke.
Ich glaube, diese Lebendigkeit, das ist ja so verführerisch. Wie war das mit der Verführung?
Motivation.
Ja,
nein, ich kann es nur was sagen. Also ich glaube, wir brauchen das. Wir müssen, wenn wir doch mit belastenden Atmosphären haben, wir dürfen nicht oberflächlich da einen billigen Humor reinbringen, aber es ist so wichtig, dass wir auch, wenn die da kommen, die erschöpften Eltern, und dann ist da ein kleines Baby oder das ist ein Kleinkind, was ganz wichtig ist, dass wir sehen, da ist was Lebendiges. Schauen Sie mal, was macht Ihr kleiner Max da? Wow, und dann setze ich mich auf den Boden und dann kommen Sie doch mal, sehen Sie das, oder? Also das ist Wiederbelebung auch, ne?
Ich hatte eine Mutter, die war so wiederbelebt und der Sohn mochte mich sehr und ihr Mann kam auch gut mit mir klar. Und sie hat mir doch angetragen, ich solle doch bitte ihren Ex-Mann heiraten. Dann hätte sie einige Probleme weniger. Und als ich sagte, ich habe aber schon einen,
das
war sie etwas enttäuscht. Mir sind aber so Gedanken durch den Kopf gegangen. Zum einen vollkommen klar, immer wieder auch die Ausbildungskandidaten dazu zu bringen, macht Elterngespräche, holt die Väter rein. Ja. Ich mache es zur Grundbedingung, dass beide kommen. Und ich habe Mütter gehabt, die sagten, ach nee, mein Mann hat heute Abend keine Zeit. Dann habe ich das Gespräch auch nicht gemacht. Ich habe die wieder nach Hause geschickt.
Ja.
Das war vereinbart. Oh, wenn ich das meinem Mann erzähle, da haben sie ihm aber gezeigt, dass er wichtig ist. Aber die Arbeit mit den Eltern ist ja auch abhängig vom Alter des Kindes. Ich finde es ganz schwierig, die Elterngespräche bei Jugendlichen.
Einverstanden, ja.
Die sehen ganz anders aus.
Richtig. Aber auch da ist es wichtig, dass du wie am Anfang das klärst. Also ich würde nicht alleine einfach anfangen mit dem Jugendlichen, ohne dass die Eltern auch mal für den Jugendlichen und meine Anwesenheit, also ich sage dann immer, wir hören uns das mal zusammen an. Ich bereite das aber vor. Es gibt Jugendliche, die wollen erst gar nichts davon wissen. Und dann kommen sie. Und dann habe ich aber ein Telefongespräch mit den Eltern. Ist ihnen das denn wirklich recht, wenn jetzt der jugendliche Max zu mir alleine kommt? Ist das klar? Man muss auch noch am Telefon sehen, wie ist das mit Bezahlung? Wer übernimmt das und so weiter? Ne? Gut. Und jetzt kommt der Max. Und dann werde ich versuchen, mit dem Max zum Schluss von der ersten Stunde werde ich ihm sagen, du, wie sieht das aus? Ich würde gerne mit dir jetzt noch ein weiteres Gespräch führen. Und dann können wir mal herausarbeiten, was könnte vielleicht doch für uns beide daran interessant sein, was wir von deinen Eltern erfahren. Und das klappt doch oft, also häufig, sagen wir so, ne, dass denn die Eltern uns beiden erzählen, was sie denken, was für uns wichtig ist, für unsere individuelle Zusammenarbeit zu zweit.
Das wäre ja ein spannendes Thema für den nächsten Vortrag.
Gut.
Die Arbeit mit Eltern von Adoleszenten finde ich ganz wichtig, weil wir bringen die in die Autonomie und nabeln sich von den Eltern ab, aber wollen bei uns in der Therapie bleiben.
Und vor allem, wenn das denn getrennte Eltern sind, ne, ist nochmal ganz heikel. Und ich denke auch an einen Fall, den ich in dem Kohlhammer Buch, glaube ich, ein bisschen ausführlicher darstelle. Ich mache jetzt auch noch Werbung für das zweite Buch. Ne? Da geht es um einen Jungen oder zwei Jungs, die schwere psychisch erkrankte Väter haben. Und wie gehen sie damit um? Das ist nochmal auch eine ganz große Herausforderung in der Adoleszenz. Ne?
Die Themen bleiben.
Themen bleiben, ja.
Gibt es von Ihnen noch Fragen?
Oder Kritik? Bitteschön.
Ich möchte mich eigentlich bedanken. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich bin Eltern-Säuglingspsychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Trauma und die Arbeit mit den Eltern ist wirklich etwas, also ich behandle auch die Eltern mit in der Therapie und ja genau, da kommen solche Gespräche und auch wenn man das eben witzig mal gestaltet, ne, und auch den Vater fragt, naja, wie geht es Ihnen jetzt so nach 3 Monaten Intensivstation? Es ist tatsächlich der erste Satz, ja, mir fehlt meine Frau.
Ja.
Und insofern, wenn man da wirklich relativ locker mit umgehen kann und auch mal drüber lachen kann, also sagen kann, jo, die Antwort habe ich jetzt von Ihnen genau erwartet, dann öffnet das aber auch den Raum für die Mutter mal zu sagen, oh, ach so, dir auch, also du fehlst mir auch. Und es ist schon Stress für die Eltern. Also gerade das sind sehr belastete Eltern mit herzkranken Kindern, mit Kindern, die, wo klar ist, die kommen mit einem Defizit auf die Welt oder eben Frühchen, aber auch eben, wenn eine Krebserkrankung in die Familie kommt. Klar, das sind eh schon Belastungen, aber Elternarbeit ist unglaublich wichtig. Und auch gerade auch bei den Jugendlichen, die Eltern immer wieder an Bord zu holen oder wie sie das machen, zu sagen, nö, dann findet das Gespräch halt nicht statt, wenn der Vater nicht kommt.
Man muss es nicht immer so ganz krass machen, nicht? Man kann auch sagen, Mensch, jetzt kommen Sie mal rein und dann stellt man da einen Stuhl hin und da ist jetzt ein Kissen drauf, das wäre jetzt Ihr Mann. Was ist denn los? Was hat der denn dagegen gehabt, dass er heute hier kommt? Was meinen Sie? Dann kann man das verkürzen, ne? Und sagen, und bitte und erlauben Sie mir, nicht, Frau Mutter, dass ich mit Ihrem Mann, das mache ich dann übrigens auch, dass ich mit Ihrem Mann jetzt mal telefonieren darf. Das ist vielleicht einigen Kollegen geht das schon zu weit, aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass ich mir die Erlaubnis hole von Müttern, dass ich mit dem Vater selber mal telefoniere und ihm erkläre, warum ich ihn gerne begrüßen möchte.
Ja,
das in der Schweiz sagt man so, begrüße, oder? Das ist das Wort, gefällt mir so. Ne? Ihn begrüßen. Ne? Ich möchte gucken, wer ist das? Und da ist doch ein wesentlicher Mensch in dem Leben des Kindes. Ich soll mit dem Kind was machen. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist die wunderbare Erfindung der Videosprechstunde, dass ich dann manchmal, wenn die Väter so, ja, und abends und so, sage ich, ach, ist kein Thema, dann machen wir eine Videosprechstunde und dann habe ich die ganze Familie da sitzen. Ja. Das ist manchmal auch ganz gut.
Da habe ich noch einen Appell an alle Institutionen, die irgendwie in der Elternberatung oder in der Erziehungsberatung tätig sind und auch natürlich an Praxen. Bitte, wenn eine Institution gute Elternarbeit leisten will, dann sollte sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, die das können. Nicht unbedingt Mitarbeiter, die kleine Kinder haben, sondern vielleicht die jugendliche Kinder haben oder so oder gar keine Kinder haben. Und die können ja auch mal den Abendstunden um 18 Uhr und vielleicht sogar auch mal um 19 Uhr eine Stunde anbieten. Dafür muss der Arbeitgeber das kompensieren. Er muss ein Interesse daran haben, dass er so zwei meinetwegen in seinem Team hat, die das anbieten. Das war damals so bei der Mütterhilfe, dass man mir sagte, Mensch, das wäre so klasse, wenn du auch samstags eine Sprechstunde anbieten kannst. Natürlich habe ich dann andere Privilegien bekommen, dass ich da oft dann morgens erst um 10 Uhr oder um 11 Uhr erst erschienen bin. Das ist, glaube ich, wichtig, dass da auch Arbeitgeber flexibel sind, dass sie gucken, wen haben wir in unserem Team und wer macht das auch wohl gerne, oder?
Das ist eine hervorragende Idee.
Ja. Ist aber gar nicht so schwierig, oder?
Genau.
Ich arbeite gern samstags und wenn ich weiß, ich kann am Montag ausschlafen.
Wir könnten jetzt bestimmt noch lange über dieses Thema sprechen.
Ja.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, damit. Dann nochmal heute Abend der Vortrag von Professor Brisch in Dornbirn. Es ist wunderbar, dieser Vortrag wird vom ORF aufgezeichnet und der Herr Hager, der hier diese Aufnahmen macht, hat es geschafft, dass wir die bekommen und dass wir Ihnen das dann zur Verfügung stellen können.
Schön.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.